So, herzlich willkommen hier im Kepler-Salon. Ich darf Sie herzlich zu dieser zweiten Veranstaltung hier begrüßen in meiner Eigenschaft als Gastgeber, die man mir heute zugeschoben hat. Das Thema ist die Oper eine Chimäre? Darüber wollen wir uns erhalten und ich darf gleich mal vorstellen, Franz und Sandra Hummel, Komponist und Librettistin der Oper Fouché, die heute morgen am Abend noch im Posthof laufen wird, die schon zweimal sehr erfolgreich aufgeführt wurde. Und ich darf Sie herzlich einladen, sich in unser Gespräch, warum schreibt man eine Oper, ein ziemlich Konglomerat an Kunststilen, warum macht man ein Musical und dergleichen mehr, warum schreibt man ein Libretto und arbeitet noch dazu mit dem eigenen Mann zusammen und so weiter, heftig sich einzumischen und mit Fragen den Komponisten zu löchern. Eins soll es nicht sein, dass wir hier einen Monolog halten und Sie hören uns zu, sondern Sie sollen mit den Komponisten, mit den Künstlern einen Monolog halten.
Also ich sehe schon, heute geht es mir schlecht.
Ja. Lass nicht herkommen. Auf jeden Fall, wir wollen hier einsteigen zu diesem Thema. Um der Form gerecht zu bleiben, Franz Hummel, seit geraumer Weile Komponist, an die 20 Opern hat er bereits geschrieben und es sei nicht verschwiegen, auch ein Musical, eigentlich zwei, das von Richard Wagner wird immer verschwiegen irgendwie, das fällt immer unter den Tisch. Wir reden noch drüber, warum Musical, warum Oper. Sandra hat mit ihm ungefähr 5, 6 Librettos bereits zusammengearbeitet. Wie das funktioniert, werden wir miteinander reden. Und als Gastgeber darf ich nur ganz kurz sagen, ich bin im Brucknerhaus dort für das alles, was laut ist, zuständig. Oper, eine Chimäre. Ich habe nachgesehen in der Definition, was heißt Chimäre. Ich nehme die beste, es ist auch eine Seekatze, es ist ein Tiefseefisch oder es ist ein Druckbild. Aber am besten ist vielleicht doch die Definition, es ist ein Wesen, das aus verschiedenen genetischen Quellen seine Existenz beschreitet. Und das könnte man bei der Oper schon sagen. Polemisch ausgedrückt, Oper ist etwas, wo man auf der Bühne singt, was das Publikum nicht versteht. Den Inhalt hat es vorher nicht gelesen, die Musik ist zu laut, das Ballett tanzt irgendwie dazu. Auf jeden Fall entsteht immer das, was man auch immer wieder hört, ich habe das nicht verstanden, die Geschichte. Oper ist also ein Konglomerat aus dem. Trotzdem jetzt, warum schreibt man Oper?
Ja, das weiß ich nicht genau. ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu laut. Kann man das etwas... Ja, ich komme mir sehr laut vor, danke. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen, bevor ich mir selbst überlege, was ich bisher noch nicht überlegt habe, warum man eine Oper schreibt. Also ich komme meistens wie die Jungfrau zum Kind, wenn ihr neue Oper schreibt. Aber das für später. Wieso schreibt man überhaupt Musik und wieso verbindet man die Metasprache mit der Verbalsprache? Also Musik ist ja eigentlich die nächsthöhere Sprache, nämlich die Sprache, die nicht mehr dazu da ist, die Welt zu erklären. Musik bedeutet nichts. Und weil wir hier im Keplerhaus sitzen, fällt mir etwas ein, vielleicht geht das etwas zu weit auch in diesem Zusammenhang, aber ich bin als Kind im Internat immer in einem Bett gelegen, von wo aus ich den Sternenhimmel sehen konnte und bin lang nicht eingeschlafen und habe mir immer gedacht, wer bist du? Und es war immer ein kleiner Schrecken, das war einfach nicht zu finden. Und diese Abstände der Sterne, die ja manche weniger fantasievollen Menschen dann in Sternbilder zur besseren Erkenntnis gegossen haben, schien mir auch immer merkwürdig. Ich habe damals schon sehr viel Musik gemacht und habe natürlich auch die Notenschrift, die dem eigentlich sehr ähnlich ist, mit dem Sternensystem identifiziert. In den höheren Klassen haben wir dann von Kepler gehört, von Galileo Galilei und da wurde das immer interessanter für mich als Jugendlicher und später dann kam mir die merkwürdige Idee, dass unsere Unfähigkeit, diese Dinge zu erklären und diese Dinge zu verstehen vor allem, darauf beruht, dass unsere Wahrnehmungswerkzeuge so miserabel sind, dass wir noch nicht einmal wissen, dass sich das Sternensystem in unseren Körpern als Atome und Moleküle gewissermaßen im Mikrokosmos fortsetzt. Dass wir also gar nicht wahrnehmen, dass auch wir Sternensysteme sind. Dass also alles, was uns überhaupt als kleinste Einheit bekannt ist, bis ins Subatomare, dass das alles eine Einheit ist. Und dass wir unseren Körper so erfahren, wie wir ihn sehen, das ist einfach nur Unfähigkeit. So ist unser Körper nicht, wie wir ihn sehen. Und jetzt gibt es die Sprache, mit der ich mich hier auch kläglich auszudrücken versuche, Ihnen meine Gedanken zu erklären. Und diese Sprache ist fürchterlich schwach. Und dann erfährt man irgendwann, dass es eine Sprache gibt, die sehr viel stärker ist, die aber eigentlich nur aus Intervallen besteht, nur aus Abständen. Aus Abständen wie im gestirnten Himmel. Und diese Abstände haben bestimmte Codes, die in unsere Gewohnheit eindringen, und das sind die einen wirksamer, die anderen weniger wirksam. Und wenn man das nun in Töne überträgt, dann sind wir bei der Musik. Also haben wir doch letztlich, ich will nicht esoterisch werden, aber haben wir doch letztlich eine kosmische oder meinetwegen auch vulgär ausgedrückt eine himmlische Erscheinungsform mit der Musik. Und jetzt quält uns natürlich der Wunsch, diese kosmische Erscheinungsform, die wir alle miteinander teilen, die wir alle nachvollziehen können, der eine mehr, der andere weniger, die möchten wir natürlich mit unserem trivialen täglichen Leben verbinden. Und wie könnten wir das besser als diese abstrakte Form mit der täglichen, konkreten zu vermischen? Und dort beginnt schon überhaupt schon beim Lied, nicht erst bei der Oper, beginnt schon gewissermaßen dieses Chimärenhafte, dieses Zusammenbringen von Faktoren, die so gar nicht zusammengehen können. Also es ist schon der erste Klonversuch, den wir Komponisten machen. So, und ich merke, dass ich jetzt ins Brahma-Basieren komme, meine Systeme betreffend oder meine Ansichten über Musik betreffend, aber ich verstehe das als kleines Vorwort, damit wir nicht auf einer gesellschaftspolitischen Ebene unser Musikverständnis und die Notwendigkeit, eine Oper zu schreiben oder nicht, abhandeln, sondern dass wir gleich auf der Ebene des auch geistig Subatomaren bleiben.
Ist das jetzt der langen Rede kurzer Sinn ein Grund dafür, warum du Opern komponierst?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ein ich bin mir ja dessen bewusst, dass die Verbindung von Wort und Musik etwas gar nicht Wünschenswertes ist, weil beide eine völlig verschiedene Dimension und eine verschiedene Funktion haben. Es ist eigentlich so eine Art Frankenstein in mir.
Also ich muss nochmal biografisch werden bei dir. Erstens einmal warst du ja am Anfang einmal ein durchaus sehr erfolgreicher Pianist. War da das Opernkomponieren schon daneben oder ist das das Komponieren generell erst nachher gekommen?
Nein, ich habe immer behauptet, ich werde nie im Leben eine Oper komponieren, weil ich das zu blöd finde. Gut. Und dann habe ich aber mal einen Opernauftrag gekriegt und habe ich gedacht, das Geld brauche ich, das darf ich jetzt nicht mehr blöd finden, jetzt fange ich mal an. Und dann muss ich allen Ernstes sagen, das, was ich blöd gefunden habe, wurde im Augenblick der Beschäftigung mit der Materie schon etwas weniger blöd.
Ist es nicht umgekehrt sehr positiv, wenn man die Sprache der Musik hat, die Sprache als Sprache hat, die Szene als Ausdrucksmittel hat? Man hat ja eigentlich viel, viel mehr Möglichkeiten als nur in der Sprache, nur in der Musik oder nur in der Szene.
Das kann man in der Oper verbinden. Das möchte ich fast bezweifeln, weil ich denke, dass die Metasprache gewissermaßen außer Kraft gesetzt wird durch die Ablenkungsmittel der Tagessprache, durch die Szene, also durch die Darstellung des Alltagslebens, das natürlich immer mit irgendwelchen spirituellen, pseudospirituellen oder großartigen psychologischen Momenten aufgewertet wird für die Oper. Das ist schon klar. Und dass du vorhin ironisch gesagt hast, die Oper ist ein Metier, bei dem man nicht weiß, was gesungen worden ist, weil es zu laut ist und weil man den Text nicht versteht und so weiter, das stimmt ja alles. Aber das hat heutzutage damit zu tun, dass die Menschen eine Oper, wenn sie schon mal eine Art Kunstwerk ist, sich einmal anschauen und wieder heimgehen und dann wieder fernsehen. Früher ist man 20 Mal in die Oper gegangen. Früher hat man das Textbuch studiert. Wir haben noch als Studenten jedes Operntextbuch fast auswendig gelernt. Das ist einfach nicht mehr
üblich. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor bei jeder Oper, ob das Mozart ist oder Hummel, ist völlig egal. Wenn ich vorher das Textbuch und die Geschichte nicht kenne, kann ich nachher nicht sagen, ich habe es nicht verstanden, weil ich kenne mich einfach nicht aus. Das ist klar, da gebe ich dir völlig recht. Man muss auf der anderen Seite sagen, die Faszination Oper lässt sich ja auch ablesen, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, Reclams Operführer anschaut, da gibt es 750 Komponisten von Opern, geschweige denn die entsprechenden Werke dabei. Es gibt 2700, glaube ich, Librettisten. Also Oper ist ja etwas, was uns alle sehr beschäftigt, vielleicht im 20. Jahrhundert wieder weniger. Lässt sich das vielleicht erklären, warum das ein bisschen doch zurückgegangen ist? Im 19. Jahrhundert hat es ungefähr 2000 Opern gegeben.
Ja.
Wir spielen ja nur 20.
Sicher lässt sich das erklären. Ich glaube, dass im 19. Jahrhundert die Musik noch so eine Art gesellschaftlichen Konsens und auch einen Kontext gehabt hat. Die Musik war gewissermaßen ein gesellschaftliches Phänomen, ein Spiegel der Zustände der Gesellschaft. Dann kam Herr van Beethoven und Herr van Beethoven wurde, obwohl er auch eine Oper geschrieben hat, nicht die beste, nicht sein bestes Werk, Fidelio ist nichts Besonderes, muss man auch sagen, teilweise musikalisch natürlich phänomenal, weil der Kerl konnte einfach nicht schlecht sein. Und dieser Herr van Beethoven hat sich auf die Individualität besonnen. Das heißt, vieles, was man damals können musste, ich weiß, das ist jetzt kühn, das zu behaupten, vieles, was man damals können musste, konnte Beethoven nicht, hat er einfach nicht gelernt, war er zu faul. Also er war keineswegs so gut wie Mozart, was den Tonsatz betrifft, was die harmonischen Finessen betrifft. Aber dieser Mensch hat überall, wo er etwas nicht beherrscht hat, also wo er nicht gesellschaftskonform war, das meine ich mit nicht beherrschen musikalisch, da hat er selber was erfunden. Also Beethoven hat seine Modulationen selbst erfunden, Beethoven hat alles, was er nicht konnte, mit einer noch besseren Idee überbrückt. Und deswegen ist er ein solcher Gigant, und zwar der erste wirkliche Individualist. Der hat in die Romantik hineingestrahlt, er war der erste Romantiker, Beethoven ist überhaupt kein Klassiker, das ist vollkommener Unsinn, dass Beethoven ein Klassiker ist. Und diese Individualität hat die Oper dann etwas aus der gesellschaftlichen Ebene herausgenommen, sodass das Interesse für die Oper erst dann wieder größer wurde, als sich die Gesellschaft auch des Wertes der Individualität bewusst geworden ist. Und in unserer heutigen Zeit ist der Individualismus so groß, dass man am besten überhaupt nicht mehr Musik studiert, und schaut, dass man überhaupt nichts mehr weiß über Musik, dass man vielleicht Oboe spielen lernt und einfach eine einzelne Melodie versteht, und dann macht man als Oboist eine Harmonik, die es nicht gibt. Also man tröpfelt die Oboe so wie Penck oder wie es gibt ja so viele solche Maler,
Entschuldige, kannst dich trotzdem auch daran legen, dass die Tonsprache bei der Oper oder bei der Musik des 20. Jahrhunderts grundsätzlich halt sich geändert hat.
Natürlich.
Eine andere genommen wurde, eine andere sich entwickelt worden ist. Und daher die Verbindung von Sprache und Tonsprache bei der Oper halt kompliziert wird. Das Publikum hingegen da nicht mitgegangen ist mit dem Studium. Kann das nicht auch sein?
Ja, das ist schon auch ein Bestandteil davon. Aber also meine...
Ja, ich möchte darauf hinkommen, wie schwer tut man sich dann als Komponist, wenn man heute an Opern herangeht? Welche Tonsprache wähle ich? Bei irgendeinem Gespräch hast du etwas locker dahin gesagt, in welchem Stil ich schreibe bei jeder Oper oder bei der bestimmten Oper, das weiß ich nicht, das kann ich nie sagen.
Ja, vielleicht war das wirklich zu flapsig, aber zumindest ist der Stil immer anders. Dem Libretto entsprechend anders, dem Inhalt entsprechend anders, also der Ästhetik des Librettos entsprechend anders.
Der Otto Busacchi, bekannt in Ö1 und so weiter, hat ein Buch geschrieben, alles schon wegkomponiert. Trifft das zu?
Nein, das ist Unsinn.
Gibt es noch?
Alles gibt es noch. Die Töne, die wir zur Verfügung haben, lassen so viele Abermilliarden Möglichkeiten zu, dass noch überhaupt nichts wegkomponiert ist. Das, was es an Möglichkeiten gibt, das ist bestimmt noch nicht zu 2% ausgefüllt.
Gut, also das ist ja eine Hoffnung für den Komponisten, er hat noch genug zu tun.
Ja, natürlich. Ich bin schon so alt, ich muss immer noch komponieren. Allerdings habe ich nichts Gescheites gelernt, ich muss Noten schreiben.
Gut, das lassen wir jetzt so im Raum stehen. Reden wir mal vom Libretto, Sandra. Seit ungefähr 5 oder seit 6 Libretti arbeitet ihr zusammen. Wie ist da der Prozess des Zusammenarbeits? Er nörgelt pausenlos herum, die Szene musst du anders schreiben.
Nein. Ich bin ein Einzeltäter, allein am Schreibtisch. Nein, also wir unterhalten uns vorher natürlich über die Parameter, wie wir was anfangen, welche Linie es haben soll im Groben. Und bei Fouché zum Beispiel war klar, dass es keine Handlungsoper wird und dass die Sprache vor allem von Fouché selber was ganz Eigenes kriegen soll und dass es eigentlich viel Metaphorik und Lyrik enthalten soll, muss, weil man damit einfach sehr gut auch umgehen kann und Lieder und Arien machen kann. Und dann nimmt man sich die Literatur vor, die man also dazu findet, oder ich nehme sie mir vor und lese 1-2 Wochen lang und dann habe ich so eine Art Stoffsammlung im Kopf und informiere mich natürlich auch über die Nebenfiguren, über die Zeitgeschichte. Und wenn das alles im Kopf ist, dann fängt es an, von selber zu arbeiten. Also es fängt wirklich an und dann komme ich an einen Punkt, wo ich merke, jetzt muss ich anfangen aufzuschreiben. Dann kann es sein, dass ich von Anfang an durcharbeite bis zum Schluss, dass die erste Szene auch die erste bleibt. Und es kann aber auch sein, dass das dann zwischendurch mal wechselt, aber eigentlich arbeite ich dann kontinuierlich von vorne bis nach hinten durch und mit allem, was dazugehört. Also ich teile halt manchmal auch natürlich in Absprache ein, wie ich mir vorstelle, wer was singt, wer zum Beispiel Sopran oder wer ein Alt kriegt oder sowas oder und was der Chor singt und in welcher Abfolge das kommt. Und wenn er dann anfängt zu komponieren, ist meistens das Libretto fertig. Es liegt also dann vor ihm. Und er fragt schon immer, kann ich lesen? Und ich gebe es ihm dann, wenn ich wirklich 100% sicher bin, dass ich jetzt da meiner Meinung nach erstmal nichts mehr verändern möchte oder muss. Und beim Fouché war es so, dass es eigentlich immer so gepasst hat.
Dürfen wir da ein bisschen in euren Produktionsprozess hineinschielen, euch ein bisschen über die Schulter schaut. Wie ist es bei dir? Sie schreibt und du bist lästig.
Eigentlich nicht. Ne? Also wenn das Stück, das sie schreibt, mich überzeugt, dann versuche ich auch, mich unterzuordnen, weil, nicht immer, aber manchmal schon, weil es spannender ist, etwas erfüllen zu müssen, was man nicht aus dem eigenen Gepäck geholt hat. Und da muss man sich dann auch wieder ein bisschen zurücknehmen.
Ich mache es auch sehr geschickt. Ich schreibe immer dann ein neues Libretto, wenn er noch an der Oper vorher arbeitet. Also das hat er nicht viel. Er hat noch an Richter und sein Henker gearbeitet für Erfurt. Dann habe ich den Fouché schon in Angriff genommen.
Naja, also man muss da schon sagen, es gibt ein bisschen, wir arbeiten nicht deswegen zusammen, weil wir zufällig verheiratet sind, sondern wir quatschen natürlich auch viel. Und Sie wissen ja, wenn man zusammen lebt und sehr viel Ästhetisches quatscht, ich bin ein fürchterlicher Schwätzer, dann spürt man im Laufe der Zeit ja auch, wo die Ästhetik des anderen angesiedelt ist. Und da sie wirklich tolle Lyrik schreibt, die mir gefällt, kann ich sie auch lassen, kann ich sie in Ruhe lassen. Ich habe also mit anderen Librettisten schon so viel Kräche gehabt, dass ich dann meine Libretti teilweise selber geschrieben habe. Aber das ist bei ihr nicht, weil ich ihrer Ästhetik vertraue.
Er würde auch nichts vertonen, was ihm nicht gefällt. Also da ist er schon sehr
Der Konflikt ehrlich. Zwischen Komponisten und Librettisten ist ja Musikgeschichte sozusagen. Aber dass ein Komponist seine Librettistin heiratet, ist relativ neu.
Ich habe sie nicht als Librettistin geheiratet.
Ich war noch keine Librettistin. Was war ich denn? Ich war Sängerin und Mutter von 3 Kindern, als er mich geheiratet hat.
Ich würde eine Librettistin niemals heiraten. Sondern jetzt habe ich die Laus im Pelz, weil sie Librettistin geworden ist.
Komm mal, das bringt uns auf ein anderes Gebiet. Zum Beispiel bleiben wir jetzt beim Fouché. Wie entsteht die Stoffwahl? Gut, der Peter Andrasch hat vielleicht da als Auftraggeber mitgemacht, aber ihr habt jetzt den Fouché bestimmt. Gut, machen wir jetzt die Geschichte des Herrn Fouché, von seiner Geburt als Sohn eines Kapitäns oder was immer,
naja,
hin zum Herzog von Otranto, ja, oder ja, machen wir die eben nicht die
Geschichte? Von vornherein nicht die Geschichte, weil es einfach was ist, was man auch daheim
lesen kann. Ist aber Diskussionszustand.
Ja, das ist, ja, ja. Was man auch daheim ja lesen kann. Und deswegen, ich denke, es gehört nicht auf die Opernbühne unbedingt, die Geschichte. Die gibt es so oft.
Ja, das ist eine ästhetische Frage. Das kann man schon auf die Opernbühne bringen.
Ja, ja, sicher.
Also sehr viele Opern. Wir wollen einfach keine Oper machen, die ein moderner, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Aber wir wollen einfach keine Oper machen, die ein moderner Verdi ist. Also wir wollen keine Aida. Wir wollen bei einem solchen Menschen, bei einem solchen Schicksal, bei einer solchen Bösartigkeit und bei einem solchen Wahnsinn. Übrigens, der Peter Andros hat gesagt, das müsst ihr machen, das ist Glas. Und dann erst haben wir es uns angeschaut. Haben wir gesagt, der ist ja nicht blöd, das wer wird schon recht haben. Und dann haben wir uns erst richtig reingekniet und haben gesagt, das ist wirklich eine ideale Figur, wenn man nicht, da bin ich hier dafür sehr kritisiert worden, weil ich das so denke, wenn man nicht eine geschichtliche Abhandlung dieser Figur macht. Weil die sieht man in jedem Film über Napoleon, das brauchen wir nicht. Sondern wenn man versucht, ein Psychogramm dieser Figur zu erstellen, das die Widersprüchlichkeit und den Wahnsinn zeigt. Und so ein Mensch ist nicht nur dadurch in den Griff zu kriegen, dass man seine Bösartigkeit darstellt, sondern man muss ihm auch die menschliche Dimension lassen. Denn das ist ja das Makabere, dass ein Mensch, der auch menschliche Dimensionen hat, so etwas tut. Das ist ja viel, viel schlimmer, als wenn er nur böse ist. Das ist ja stinklangweilig. Und deswegen haben wir gesagt, es muss ein Psychogramm sein, das mit den Mitteln der Musik und mit den Mitteln der Sprache in diesem Fall einfach zeigt, wer er gewesen sein könnte. Ich weiß ja auch nicht, wer er war. Und das kann ja nur gefiltert durch unsere Ideen sein. Und deswegen kann es ja auch schlecht sein, was wir gemacht haben, weil wir uns ja nur auf uns verlassen. Also wir können uns ja nicht auf Gepflogenheiten des Opernkomponierens und des Opernlibretto-Schreibens verlassen, weil dann machen wir etwas aus zweiter Hand und es gibt sowieso so oft. Also wir nähen unsere Geschichten noch mit Nadel und Faden. Wir haben noch nicht einmal eine Nähmaschine.
Das bringt mich auf ein anderes Thema. Direkt im Anschluss, wie man das aufgeschrieben hat, das kann man nicht merken. Themen deiner Opern. König Ubu, Blaubart, Lucifer, Gorbatschow, die Intendanten, Gesualdo, ein besonders komplizierter Komponist, etwa 1500.
Dann hat auch seine Frau umgebracht, auch interessant.
Muss ich mich jetzt fürchten?
Mein Gott, das Interessante daran hält sich vielleicht in Grenzen, aber ja. Dann Händel, Ludwig II., das Musical, da kommen wir noch dazu, der Herr des Rings, bitteschön, Erbsünde, der Richter und sein Henker, dann gibt es ein Musical über Richard Wagner, Anton Bruckner ist ein Konzept und so weiter. Es sind alles große Namenfiguren. Ist das sozusagen Absicht? Ist das
ja intendiert? Das ist Absicht, weil ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mal...
Was kann man über Gorbatschow schreiben?
Ja, das ist eine Satire gewesen. Also da hat man mir aber gewaltig am Zeug geflickt, dass ich angeblich so blöd sei, über den depperten Gorbatschow eine Oper zu schreiben. Also das ist ja wirklich nicht wahr. Also ich meine, deppert ist er ja nicht, aber in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Aber im Zusammenhang mit der politischen Wertigkeit oder mit der Wertigkeit als Figur ist die Sache deppert. Also ich bitte um Entschuldigung, ich wollte nicht Herrn Gorbatschow beleidigen, aber ich finde ihn ja auch gut. Also
ja, aber was war deine
Ursprungssatire? Eine reine Satire, aber da kann ich gerne noch drauf kommen. Ich habe ja mal mir überlegt, ob ich eine Oper schreiben könnte, vielleicht über Hugo Weber. Oder über, das ist sowas ähnliches wie Herr Jedermann, nicht Hugo Weber oder Anselm Dinkelhuber oder irgendwas. Aber diese Figuren, die nicht in der Gesellschaft als Phänomen verankert sind und deshalb eine bestimmte psychologische Gewichtung von Grund auf haben, die kann man auch nicht in der Oper vorstellen, die sind uninteressant. Und in unserer Zeit finde ich auch, dass also Prinzessinnen und Königinnen nichts zu suchen haben, sondern wir sind Leute in einer Demokratie, sind auch der Meinung, dass die Demokratie was taugt. Also können wir zurückblicken auf die Leute, die die Demokratie zerstört haben oder auf Leute, die nicht mehr passen oder auf Leute, die bei uns große Namen sind, die in unseren Seelen, in unseren
Gehirnen einen wirklichen, legitimen Platz der Bewunderung oder auch der Verabscheuung haben. Und nur deswegen nehme ich solche Themen.
Ist das, stimmt dir das ab, Gorbatschow oder Beuys? Oder,
nein, das nicht, da war ich noch nicht dabei. Aber wir reden schon drüber, was interessant ist und auch welche Figuren einfach auch ja, von persönlichem Interesse schon sind. Weil es ist schon sehr interessant, sich da mit der Geschichte zu beschäftigen. Man findet so einiges raus, wer wie wen eigentlich getroffen haben müsste, aber es dann doch nicht getan hat, obwohl er zur gleichen Zeit eigentlich am selben Ort hätte sein können. Und es ist dann schon sehr interessant.
Ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus, welche Figuren sind jetzt geplant?
Nietzsche, das Stück heißt Zarathustra.
Atatürk.
Bin gleich fertig damit. Dann Atatürk, sehr problematisch.
Und Kafka haben wir auch noch.
Kafka haben wir noch. Aber natürlich, es gibt ja schon Kafka-Opern, also insofern bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das für mich das Richtige sein könnte. Das Libretto ist toll, die schreibt ja einfach die Libretti so dahin, knallt es mir auf den Tisch und dann gefällt mir das.
Also du bist beim Komponieren hinten.
Ich bin natürlich, ich bin immer hinten.
Ja,
okay. Ja, und da mache ich das aber auch gerne. Nur, wenn ich schon aus dem Nähkästchen plaudern soll, dann muss ich etwas sagen. Ich bin ein irrsinniger Verfechter der absoluten Musik. Ich habe es überhaupt nicht mit der Oper. Also bisher habe ich die Opern deswegen geschrieben, weil ich Geld damit verdient habe. Ich hätte als Komponist nicht überleben können, wenn ich keine Opern geschrieben hätte. Gleichwohl ist dieses Bekenntnis sehr zwiespältig, denn ich habe die Opern, wenn ich sie geschrieben habe, mit ganzem Herzen und gerne geschrieben. Es ist nicht so, dass ich jetzt sie nur spekulativ fürs Geld geschrieben hätte. Aber heutzutage kann ein Komponist, der frei ist wie ich und der das Klavierspielen aufgehört hat, 1975, der kann einfach nicht überleben, wenn er keine Opern schreibt. Ich kann heute eine Symphonie von 3 Stunden Dauer schreiben, da gibt mir eine Rundfunkanstalt 10.000 Euro und an der Symphonie schreibe ich 3 Jahre. Also da kann ich nicht leben. Und das ist also ein Aspekt, den muss ich zugeben.
Verzeihung, Fühlmes, aber da müsste es mehr Opern geben, weil es gibt viele Komponisten, die versuchen durchaus durchs Leben kommen und schreiben nicht nur Opern. Irgendwo ist da ein Widerspruch.
Die sind halt besser als ich.
Das ist Fishing.
Nein, das meine ich nicht. Das ist
die sind oft Professoren.
Ja, die unterrichten. Ja, genau. Die unterrichten. Ja. Nicht einmal davon verstehe ich was, wie Sie sehen. Weil ich nie unterrichtet habe. Ich muss libidinös schreiben. Es ist ja nicht so, dass ich nur Opern schreibe. Ich schreibe schon Violinkonzerte, Symphonien, Klavierkonzerte, Streichquartette. Also ich schreibe das alles auch, weil mir die Welt einfach langweilig ist, wenn ich nicht komponiere. Und das ist inzwischen zur Manie geworden. Und so. Aber man weiß ja auch selber nie genau, wo man steht. Also ich habe ja in den 17 Opern habe ich ein Musical, du sagst 2, aber da komme ich drauf.
Wir reden gleich drüber.
Ja, geschrieben und das hat zum Beispiel die österreichische Presse mitgekriegt und hat dann Fouché gehört. Und dann haben sie geschrieben, das ist ein seichter Komponist, ein typischer Musical-Komponist.
Das ist ja, zurück an den Anfang, so Musical.
Ist ja recht.
Was hat dich bewogen, wenn du die Oper schon nicht magst, sie aber libidinös trotzdem schreibst, damit du leben kannst? Ich fasse das jetzt zusammen.
Unter anderem, damit ich auch damit ich
leben kann. Wie sehr verfallst du dann libidinös auf Musical, damit du besser leben kannst?
Nein, Musical habe ich geschrieben, weil ich eitel bin. Und weil mich jemand gefragt hat, na du Avantgardist, kannst du eigentlich eine normale Musik schreiben? Und Geld gibt es auch dafür. Selbstverständlich kann ich das. Mit Links. Und
das war ja auch ziemlich erfolgreich.
Es war sehr erfolgreich. Ja, in 2,5 Jahren haben es 1,5 Millionen Leute gesehen. Dafür ist extra ein Haus gebaut worden. Und dieses Haus ist aber so schlimm, auf 5 Jahre hinaus finanziert worden mit einer kriminellen Bank irgendwie oder kriminellen Banken. Und dann haben sie es pleite gehen lassen. Also das gibt es auch. Ja, es war sehr erfolgreich und Es war so erfolgreich, es hat mich so bekannt gemacht, dass ich eigentlich nur als Musical-Komponist gesehen worden bin und die anderen 12 Opern, die ich davor geschrieben habe, hat keiner gekannt. Also beginnt gewissermaßen mein Komponistenleben mit dem Musical und jetzt sagt sich jeder, wie kann dieser Musical-Komponist sich anmaßen, eine Oper zu schreiben. Also das ist auch ein bisschen alles übertrieben.
Nein, aber das stimmt schon, das ist schon der normale Ablauf. Es gibt ja, was weiß ich, aus der Schlagerwelt viele Beispiele, dass ein Mann für irgendeinen banalen deutschen Schlager, mehr oder weniger berühmt und bekannt, dass er dann vorher Opern gesungen hat und den Zarathustra gesungen hat, das weiß kein Mensch und würde man nie zugetraut. Das ist schon klar.
Ja, so ähnlich.
Trotzdem, was hat, würde mich interessieren, was hat dich da gereizt? Du hast also so und so viele Opern schon geschrieben und plötzlich jetzt, war das wirklich nur die Provokation? Na, kannst du Neutöner auch was gescheit schreiben?
Ja, es war aber auch ein bisschen meine Wut auf Musicals. Ich habe mir gedacht, wenn ich diesen Dilettanten Lloyd Webber anhören muss, dann möchte ich doch einmal in meinem Leben, in diesem Genre fürs Volk, möchte ich einmal in meinem Leben etwas schreiben, was die Massen gern haben, was schön ist und was Qualität hat. Denn ich kann einfach nicht glauben, dass die musikalische Menschheit blöd ist. Also die spüren schon Qualität. Das spürt man ja beim Essen auch. Also wenn einer wunderbar kocht, dann schmecken die Menschen das, auch wenn es normalerweise zu McDonald's gehen. Aber die Menschen haben Geschmack. Und das haben sie in der Musik auch. Also muss man ihnen anständiger Weise eine gute Musik anbieten. Und ich behaupte, dass dieses Ludwig Musical eine wirklich gute Musik ist, in einem Jargon, den jeder versteht. Ganz einfach.
Ist da nicht jetzt aus der Kritik an Andrew Lloyd Webber, der ist ja ziemlich erfolgreich.
Der ist sehr erfolgreich, aber er ist ein schlechter Komponist, das kann ich auf Schritt und Tritt nachweisen. Der hat ein paar archetypische Grundmelodien, die fallen ihm schon ein. Also er ist ja kein Blödel, aber er ist nicht musikalisch. Und er kann nicht instrumentieren und er kann, das ist alles seicht. Das ist wirklich seicht und da stimmt ja die Mehrheit der Menschheit mit mir überein. Gut. Das ist ja, geht ja nicht darum, ihn runterzumachen. Überhaupt nicht.
Aber die Mehrheit der Menschheit scheint mir relativ glücklich zu sein, wenn sie so ein Musical sehen.
Ja, weil es bequem ist.
Wir haben den Ludwig noch nicht gehört, der ist wirklich schön.
Man sollte Komponisten selten über andere Komponisten reden lassen, das haben wir jetzt gerade gemerkt, das geht meistens schief. Das ist auch zwischen anderen schon schief gegangen, nicht nur zwischen Andrew Lloyd Webber und Franz Hummel.
Naja, der Lloyd Webber kennt den Hummel gar nicht, da darf er schon mal schimpfen.
Ja, nein, um Gottes Willen schimpfe.
Es gibt viele wunderbare Komponisten. Also so ist es jetzt auch nicht, dass ich auf die anderen schimpfe. Ich liebe Musik.
Nein, ich möchte nochmal zurückkommen. Du hast also das Musical als Wut auf die Gattung Musical oder auf den
ein
Herrn Webber geschrieben.
Als Wut, als Zorn.
Und als Eitelkeit, weil das kann ich
ja auch. Auch
ja? Darf
auch
ich das so sagen?
Aber sicher, ja.
Gut, jetzt ist es auch gnadenlos erfolgreich. Der Richard Wagner, den hast du mir immer vorenthalten. Da musste ich das erst die Archive wälzen.
Warum? Nein, also der Richard Wagner, als dieses
ich meine, über Richard Wagner ein Musical zu schreiben, ist ein Ding an sich. Das ist schon reichlich komisch.
Naja, deswegen, also Wagner ist ja eigentlich der erste Musical-Komponist, wenn man jetzt einmal annimmt. Ja, da lachen Sie. Wenn man jetzt mal annimmt, dass das Genre Musical auch gute Seiten hat oder hätte, dann wäre Wagner doch ein sehr guter Musical-Komponist. Also, wenn man sich vorstellt, seine mythologischen Figuren, nicht dieses ganze Gewabere, deswegen hat es ja dem dummen Hitler so gut gefallen. Dem Hitler hat es ja nicht wegen der Musik gefallen, sondern einfach wegen der Ideologie, ne? Die ist ja äußerst.
Der hat Lehrer gern meint, so nebenbei.
Ja, richtig, das auch.
Ganz nebenbei.
Und Wagner war der erste Musical-Komponist. Jetzt war die Geschichte mit Ludwig. Jetzt war der Ludwig am Pleitegehen. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt eine Fortsetzung, wie Ludwig Wagner rettet. Und dann gibt es also dieses Wagner-Stück, das habe ich schnell geschrieben. Das ist mindestens so gut wie Ludwig.
Sandra, du hast das Libretto dazu geschrieben?
Nein, das hat es nicht. Und solche seichten Sachen schreibt sie nicht.
Also gut.
Und jetzt haben wir das Stück und es ist nicht aufgeführt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, jetzt wo das Ludwig pleite ist, ich will es auch nicht weiter anbieten.
Aber es ist fertig, grundsätzlich.
Es ist fertig, aufführungsreif. Und es würde wieder die Massen anziehen, weil es einfach gut und witzig und der List kommt vor, da kommt alles, was damals sich tummelte, kommt da vor. Also das ist richtig, richtig gut. Bitte? Wann eröffnet ein Linzer Musiktheater? Das
wissen wir noch nicht genau. 2013.
Das langt mir leicht. Das langt mir leicht, ich schick's euch.
Nicht mehr. Intendanz.
Sind Sie die Intendantin? Und wo gibt es das, Linzer Musiktheater?
Am Bahnhof.
Aber es ist nicht Lloyd Webberhardt. Am Bahnhof?
Also das sind Insider. Wenn man die Landstraße hinuntergeht und dann kreuzt man die Bahntrasse, ja. Der Bahnhof ist rechts und dort an dieser Kreuzung entsteht das neue Musiktheater. Eröffnungstermin behaupte ich zumindest mit der Saisonbeginn 13. Soweit sind meine also Bemerkung. Der Herr Landeshauptmann würde das anders nennen, aber wir nähern uns langsam aber sicher aneinander an.
Naja, also wenn wir so dabei sind, dann erkläre ich auch nochmal etwas weniger flapsig diese Musical-Geschichte. Ich möchte nämlich auch mit Atatürk eine Oper schreiben, aber eigentlich Musical, das ist da für den Wagner, nämlich darum habe ich gesagt, das ist etwas schwierig. Musical ist der falsche Begriff. Dieser Wagner ist eine Volksoper. Ich möchte die Volksoper gerne renovieren und möchte Stücke schreiben, die qualitativ hochwertig sind, die auch im Tonsatz unserer Zeit entsprechen, aber gleichzeitig eben voller schwelgender Melodik, voller rhythmischer Prägnanz und so weiter. Und das würde ich gerne renovieren. Und der Wagner, der Herr des Rings heißt es, ne? Also er hat ja Ring der Nibelungen. Dieses Stück ist eine typische Volksoper. Also eine Oper für die Massen, aber ohne die Massen zu verblöden, wie ich hoffe. Natürlich, wenn ich das von mir selber sage, klingt das immer fürchterlich vollmundig. Und ich habe gelernt, dass man bescheiden sein muss. Manchmal bin ich scheinheiligerweise bescheiden, aber von Natur aus bin ich
nicht. Du bist aber noch nicht sehr weit gekommen.
Noch nicht weit.
Nein. Sandra, zwischendurch, eine vielleicht provokante Frage. Du machst einen Text, du schreibst den Literatur, Lyrik und was immer und dann kommt ein Komponist, ich sage jetzt bewusst ein Komponist, kleidet das in Musik und das Publikum versteht dann den Text auch nicht mehr, weil die Musik pausenlos zu laut oder was immer ist. Das liegt am Publikum auch, es liest es nicht. Tut einem das nicht weh, wenn man Texte schreibt?
Ach, manchmal, muss die Musik sein, manchmal oder? Schon, ja, natürlich.
Muss ich, schon sein.
Ja, ja. Aber nicht er kommt.
Jetzt nichts Falsches.
Nein, ich weiß schon, wir sind noch allein. Nein, aber er komponiert eigentlich so, dass man immer alles gut versteht.
Bei Fouché nicht.
Naja, es ist doch.
Na gut,
schon,
bei Fouché muss ich schon sagen.
Es sind vor allem die Chorpassagen schwierig gewesen, aber Chor zu verstehen ist immer schwierig.
Das Publikum neigt, und ich sage es sehr provokant, deswegen auch dazu, wir verstehen ja natürlich jeden Mozart, haben wir auch verstanden. Es ist nur der feine Unterschied, dass wir die Mozart-Inhalte seit Jahren und Jahrzehnten kennen.
Ja,
das ist der feine Unterschied.
Also
wirkliche Feinheiten im Text wissen auch wiederum nur wenige, so Anspielungen.
Dann ist natürlich auch so, wenn man nicht viel Prosa hat in einem Stück, die lässt sich leichter verstehen. Man kann sich leichter zusammenreimen, wenn man den Text nicht kennt, weil man eben in dieser Erzählsprache sich auch selber unterhält. Wenn jetzt da fast nur Lyrik vorkommt, wer sich nicht mit Lyrik viel befasst, der versteht vieles nicht, weil er es einfach nicht im Ohr hat. Das ist auch eine Gewöhnung des Ohres, wie es bei der Musik ist, auch ist es beim Text. Aber er komponiert schon so, wo ich sage, das ist wirklich schön und da bin ich absolut einverstanden damit.
Es klingt ein bisschen, die Musik ist in dem Fall die Dienerin der Sprache.
In dem Fall hat er auch gesagt, dass das so eigentlich so gemacht hat und man hört es auch oft, er hat wirklich nach dem Text komponiert in dem Fall, weil der Text ist fast nicht verändert worden, bis auf ein paar Worte, die man dann auch aus irgendwelchen Gründen einen Satz verschoben hat oder einen Satz einfach rausgelassen hat, weil es einfach so besser war. Aber in dem Fall war das schon so.
Ja, also unter Lyrik ist hier nicht zu verstehen, einfach nur gereimter Text. sondern eher so, also bei ihre Lyrik ist gerade bei Fouché eher ein bisschen so in der Atmosphäre von Trakl oder so. Also es geht dann schon doch sehr weit und das ist viel verlangt, also wenn dieser Protagonist mehr und mehr die Sprache verliert, auch mehr und mehr die syntaktischen Zusammenhänge, dass also da Sprachelemente aneinander hängen, die sich nicht ergänzen und sowas. Das ist ja auch eine Metapher für Realitätsverlust. Und deswegen wendet man ja in der Kunst auch so etwas an. Und ich meine, die Abstraktion der Musik ist ja sowieso unbestritten. Also Mozart ist genauso abstrakt wie Luigi Nono oder so. Über die Abstraktheit der Musik muss man gar nicht diskutieren. Aber die Sprache hat die Abstraktion erst später gefunden, weil sie ja Bedeutung hat. Und in der Malerei sehen wir ja dasselbe. In dem Augenblick, wo der Fotoapparat aufgekommen ist, hat eigentlich die Malerei die Aufgabe verloren, die Realität darzustellen, hat sich mehr auf die inneren Zusammenhänge beschränkt und ist glücklicherweise Anfang des 20. Jahrhunderts ganz abstrakt geworden. Also das finde ich schon einen ganz großen Gewinn für die Malerei.
Ich habe natürlich manchmal eine Grundstimmung im Kopf oder in mir, wenn ich irgendwelche Zeilen schreibe oder eine Arie, wie zum Beispiel für die Comtesse, da habe ich so eine Grundstimmung, so könnte es dann klingen. Und da war ich diesmal überrascht, weil die klang ganz anders. Aber,
Dann hätte man es dann am liebsten vorsingen und ich soll es aufschreiben. Dann, aber da bin ich zu egoistisch. Nein, nein.
Und dann habe ich mir gedacht, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt, aber es war dann schon gut so und richtig so. Also da verlasse ich mich schon auf ihn. Dafür hat er Erfahrung genug. Also
es funktioniert ja. Irgendwie, hat man den Eindruck bei euch.
Ja, schon.
Schaut so aus.
Ja. Anderes Thema. Wir haben darüber gesprochen, schon vor längerer Zeit. Peter hat es damals abgelehnt. Der Vorschlag war, eine Oper über Bruckner zu schreiben. Warum Bruckner? Das interessiert mich jetzt. Wie nähert man sich Bruckner als Opernkomponist? Ich meine, der Peter Andrasch, muss man dazu sagen, hat das aus seinen Erfahrungen, er hat das schon mal versucht oder gemacht einmal.
Ja, aber Peter, deine Idee war aber nicht eine biografische. Ne? Also Bruckners Biografie war ja nicht dein Ansatz. Genau. Ja, ja.
Beschäftigt. Genau. Aber der Grund, warum, hört man mich da?
Ja.
Teufel. Also jetzt muss ich aufpassen, was ich rede. Grund, warum die Bruckner-Idee von dir nicht weiter verfolgt wurde, hatte mit Zückern zu tun.
Ja, ja.
Also sozusagen der Vorschlag, Fouché zu einer Figur des Musiktheaters zu machen, von Otto M. Zückern kam, der ja dann leider verstorben ist. Und so war das schon sozusagen im 09-Zusammenhang verankert und es hat dann keine Möglichkeit gegeben, das umzusetzen. Und darum habe ich versucht, euch zu begeistern für dieses...
Wir haben uns auch schnell begeistert.
Reicht es mir nicht aus, die Frage ist, wie nähert man sich Bruckner?
Ach so, wir sollen beim Thema bleiben, was gehört? Also ich würde sagen, dass ich mich der Figur Bruckners überhaupt nicht anzunähern brauche, denn diese Bruckner-Figur ist rein psychologisch so wahnsinnig interessant, die nähert sich mir selber an. Und der Sandra auch. Also die Sandra hat ja ein Libretto über Bruckner geschrieben, das fast schon wieder der Oper entspricht, die ich eigentlich bei anderen Themen nicht machen will, nämlich einer chronologischen Abarbeitung der Lebensstationen. Andererseits aber überhöht ist und die Anlässe seines Seins und Handelns so deutlich psychologisch herausstellt, dass man anfängt, diesen Bruckner wirklich zu verehren, dass man wirklich kapiert, das ist ein begnadeter und auch auf seine wenig gesellschaftlich gebildete Weise hochintelligenter Mensch. Also die Bildung, die dieser Mann musikalisch hat, und die er aber nicht aussprechen kann, weil er über eine ganz bestimmte Lebensschiene einfach ein Genie ist und auf der anderen Seite aber sich mit der trivialen Welt so viel wie gar nicht beschäftigt, sich gleich direkt an Gott wendet und nur zwischen Symphonik, Gott und den Selbstzweifeln lebt. Das ist was ganz Tolles. Und natürlich kommt bei uns auch vor, das haben wir dir geklaut, dass er mit den Frauen nicht zurechtkommt. Das ist ja auch was Wunderbares.
Ja, man muss sich vorstellen, wie der Bruckner auch wie der auch aufgewachsen ist. Als hochsensibler junger Bursch mit 5, 6 Jahren hat er beobachten müssen, wie seine Geschwister teilweise sterben, wie seine Mutter weitere Geschwister zur Welt bringt und diese Säuglinge sterben. Der muss ja ein verrücktes Verhältnis auch zu Frauen gehabt haben, weil er gar nicht wusste, wie er mit denen umgehen soll, die so viel Leid empfinden, wenn sie ein Kind auf die Welt bringt. Dem ist ja irgendwann auch aufgegangen, dass seine Mutter bei ihm ähnlich gelitten hat und dass so ein sensibler Kerl, der dann so hochbegabt ist, da was nicht in die Reihe bringt, das ist klar.
Und im düstersten Katholizismus.
Ja, und eigentlich war es ihm auch wurscht, weil er war wirklich so von der Musik begeistert und gefangen, dass ihm das andere eigentlich irgendwann auch egal war.
Ich weiß nicht, ob man dieses Kapitel oder diese Seite am Bruckner nicht ein bisschen überinterpretiert. Man muss ganz knochentrocken festhalten, er ist in einer katholischen Welt aufgewachsen, er ist im Kloster teilweise erzogen worden, er hat so viel gearbeitet, dass er sich eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten konnte, weil damals war das Heiraten noch durchaus mit der Möglichkeit der Erhaltung verbunden. Das konnte er nicht und später hat er so viel gearbeitet, wenn man seinen Tagesablauf ein bisschen studiert, da hat eine Familie, sage ich mal, eine Frau kaum Platz. Also das Mysterium, warum er mit Frauen nicht fertig geworden ist, ist auch so durchaus erklärbar. Es ist nicht nur ein Mysterium. Ne? Das kommt vor. Aber ich wollte noch einmal zu
Bruckner. Dass man sehr wohl die Alltagsfigur von Bruckner in der Oper überhöhen sollte, jetzt nicht kitschig und aber banal, sondern dass man einfach nachweisen sollte, dass eine Figur, die in der Gesellschaft mangels Musikalität oder eben mangels Menschlichkeit so gering geschätzt wird, eine unheimliche, auch menschliche, wenn auch katholisch veruntreute Größe hat. Das muss man sehen und das muss man auch rausarbeiten. Die Oper hat schon durchaus die Aufgabe, Persönlichkeiten zu überhöhen, im Positiven wie im Negativen. Und es ist kaum jemand geeigneter als Bruckner. Und es ist kaum jemand interessanter als dieser Mann, auch wenn man das Umfeld mit aufzeigt. Und was man noch tun muss, wenn man eine Bruckner-Oper schreibt, darf man auf keinen Fall Franz Hummel Musik in den Vordergrund stellen, sondern da muss eigentlich alles aus Brucknerscher Musik bestehen. Und zwar ganz radikal simpel. Ich weiß, das ist eine unheimlich simple Angelegenheit, dass man die Musik einfach adaptiert. Aber die muss da rein, weil nur die Musik von Bruckner kann zeigen, wer er in diesem Zusammenhang ist. Also da geht es überhaupt nicht darum, dass man sich als Komponist profiliert, sondern da geht es nur darum, dass man zeigt, wer dieser Mann gewesen sein könnte und wahrscheinlich auch war.
Entschuldigung, ich möchte noch einmal zu Fouché zurückkommen. Sandra sitzt am Schreibtisch, schreibt das Libretto, du komponierst die Musik dazu, Peter Androsch 09, Linz 09 gibt den Auftrag und dann kommt ein Bühnenbildner, eine Maskenbildnerin, eine Schneiderin daher, ein Regisseur, in dem Fall eine Frau Regisseurin daher, und die gestalten das. Wie kommt man sich als Komponist vor, wenn man sieht, was passiert aus meinem Kind? Der macht das so, der sieht das so, der sieht das wieder anders. Man kann ja in diesem Prozess nur mehr schwer, man kann natürlich aber schwer eingreifen.
Also ich habe als Pianist oft erlebt, ich habe sehr viele neue Werke uraufgeführt, wenn dann der Komponist kam und gesagt hat, das möchte ich so, das möchte ich so, dass ich oft gesagt habe, mach's doch lieber so. Und es ihm vorgespielt habe. Und er dann auch oft das zugegeben hat. Wenn nicht, habe ich so gemacht wie er, war aber schlechter, als ich dachte. Und ich stelle immer wieder fest, wenn zum Beispiel der Kornienko, der ist jetzt nicht mehr da, seine Frau ist noch da, wenn der meine Partituren studiert, der interpretiert sie besser, als ich sie selber interpretieren würde, weil der einen Abstand hat. Also ich selber bin so befangen von dem Wahnsinn meiner Großartigkeit, dass die Werke nicht mehr objektiv, ich würde sie nicht objektiv genug interpretieren. Und manchmal denke ich, ja, wie kommt der da drauf? Das enthält es wirklich, das ist toll. Und wenn ein Stück geeignet ist, in verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet zu werden und aber darüber nichts verliert, dann erst ist es ein gutes Stück. Wenn ein Stück nur so gespielt werden kann, wie der Komponist sich vorstellt, dann taugt es eh nichts. Das ist wie bei einem Theaterstück, das ist wie, man sieht den Hamlet von dem, sind diametral verschieden und beide sind genial. Oder beide sind schlecht, aber jedenfalls muss ein Stück aushalten, dass es vehement individuell interpretiert wird, wenn es gut sein soll.
Das schon, ich meinte ein bisschen diesen Prozess, es ist eine Uraufführung, ja, und keine nächste Interpretation. Ja. Es entsteht ein Werk, das ich gedacht habe, geschrieben habe, und dann entsteht das durch die Mithilfe vom Bühnenbild, ja, und so weiter, ja, und so fort.
In dem Fall kannten wir aber auch die Leute, die da schon mitarbeiten. Und wir wussten, auf welche Ästhetik wir uns einstellen können. Wir wussten auch, dass sie uns relativ nahe sind, sodass wir gesagt haben, die machen das schon, die können das, mhm, auch. Und sich einmischen kann man vielleicht, wenn es wirklich wohin läuft, wo man es absolut nicht haben wollte, aber eigentlich...
Ist es so, dass ihr nach der Uraufführung gesagt habt, so, das haben wir komponiert, geschrieben,
ja, so ist es. Und das waren die richtigen Leute. Also es ist ja in diesen Produktionsteams herrscht ja ein bestimmter Nepotismus. Also wenn ich zum Beispiel Achim Freier nehme, den ich gut kenne, der nimmt immer das gleiche Team, der sucht sich immer Leute, die er kennt. Das finde ich zwar nicht immer richtig, weil man muss auch neue Leute mit reinnehmen, was ja im Punkto der Linzer Jugend einfach ein Glücksfall war. Die Leute von der Brückner Universität haben sich da reingeschmissen mit einer Hingabe, wie man es am Theater nicht erleben kann. Andererseits muss ich sagen, diese Art von Nepotismus, nämlich die Leute zu holen als Regisseure, als Bühnenbildner, die man schon kennt, von denen man weiß, was man zu erwarten hat, das ist besonders gut, wenn man weiß, dass das Werk schwierig ist. Dann muss man sich jemanden suchen, der das wirklich kann. Dann sucht man sich ja auch in der Musik einen Interpreten. Ne? Also Mahler hat sich auch seine Interpreten gesucht, wenn er konnte, für die Uraufführung und so. Dann muss man sich Leute suchen, die man schon kennt. Also wenn ich jetzt irgendeinen Regisseur für Fouché verordnet kriege, kann ich nicht sicher sein, dass es auch nur halbwegs dem entspricht, was wir gedacht haben.
Und also es kommt immer auf das Team, das man eigentlich nicht mitkomponiert, aber mitdenkt.
Mitdenkt. Ja, schon. Wenn ich zum Beispiel eine gute Sängerin höre und ich schreibe dann Passagen, dann schreibe ich die in meiner Fantasie für die. Also wir haben zum Beispiel hier die Ursula Langmeier. Das ist eine wunderbare Sängerin. Eine wunderbare Sängerin. Ich werde jetzt wahrscheinlich bei Nietzsche, diese Sopranpartie, da werde ich ihre Stimme hören. Und die könnte es natürlich auch singen, vorausgesetzt, wir können sie dann einladen.
Da haben wir auch extra noch eine Arie geschrieben, also den Text noch schnell gemacht. Haben wir gesagt, die singt zu wenig, das ist schade, die muss noch was kriegen. Und dann auf einer der letzten Heimfahrten von Linz nach Altmannstein im Auto so noch schon einen Textentwurf gehabt, den ich dann die nächsten Tage zu Hause fertiggestellt habe. Und dann ist tatsächlich noch eine schöne Arie entstanden. Gell?
Das habe ich schon öfter gemacht. Ich habe schon während der Opernproduktion, wenn eine Sängerin oder ein Sänger toll war, habe ich gedacht, der hat ja viel zu wenig. Da habe ich schnell noch was komponiert.
Also, weil das ist alte Opernpraxis.
Ja, aber heutzutage ist ja der Komponist so was Besonderes. Ne? Alles, was er sagt, muss gut sein, alles muss richtig sein. Es wird nichts verändert. So wie es da steht, wird es gemacht und passbar. Dabei ist alles, was man macht, Dingen unterworfen, die veränderlich sind, und darauf muss man sich auch einlassen. Und dann geht es einem auch gut und den anderen auch. Dann freut man sich auch über das Stück.
Meine Damen, meine Herren, haben Sie irgendeine Frage, die wir nicht berührt haben, die Sie aber interessieren, die Sie an Sandra oder Franz Hummel stellen wollen?
Bitte. Von einem Komponisten welcher Größe würden Sie sich eine Note wegstreichen lassen? Was ist, wenn Andrew Lloyd Webber sagt, das gefällt mir nicht? Oder Herr Hummel, bess uns das aus.
Ja, was meinen Sie bei Komponisten welcher Größe? Ich habe den Inhalt nicht ganz
verstanden. Auf welchem Niveau oder welcher Größe müsste ein Komponist sein, damit Sie eine Note ausbessern? Andrew Lloyd Webber, nehme ich mal an, würde keine Chance haben.
Bei anderen Lloyd Webber würde ich keine Note ausbessern. Da würde ich alles wegschmeißen. Bei wirklich guten Komponisten muss man nichts ausbessern. Also bei Bach, Händel, Mozart, Beethoven oder was?
Ja,
die Frage war anders.
Ich glaube, er meint, wer könnte dir sagen, du sollst da und da was verbessern und du würdest das machen?
Meinen Sie das?
Ja.
Ach so, das muss kein Komponist sein. Das kann ein musikalischer Mensch sein. Wenn mir jemand sagt, du, das klingt nicht gescheit oder das täte ich anders machen, dann überlege ich mir ernsthaft, ob der recht hat. Das kann der Gemüsehändler aus der Bayerstraße sein. Das ist völlig wurscht. Wenn der das gehört hat und wenn er ernsthaft zugehört hat und sagt, das gefällt mir nicht, dann denke ich ernsthaft nach, ob er recht hat. Kann natürlich auch sein, dass er nicht recht hat. Aber da muss man nicht irgendeine Größe erreicht haben oder sowas, weil ich streich ständig schlechte Noten weg bei mir. Also ich könnte von den Noten, die ich miserabel komponiert habe, könnte drei Opern machen. Das sind alle weggeschmissen.
Bloß nicht.
Nein, mache ich ja nicht. Ja, das ist eine interessante Frage.
Aber er ist da schon sehr offen, das stimmt. Manchmal bin ich bei der Entstehung von Arien dabei. Und da gibt es dann schon so Melodiezeilen, die schon irgendwie fertig sind oder die angefangen sind, wo man ein bisschen weiterdenkt oder herumfieselt. Und ich kann ja singen auch und dann sagt er, probier mal und mach mal. Und ich sage, ach, da würde ich jetzt aber lieber runtergehen statt drauf. Dann probieren wir das schon aus und manchmal bleibt es dann auch dabei.
Also, ja, wenn du recht hast.
Ja.
Aber ich bin kein Teamworker, also das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein absoluter Egoist, ich sitze in meinem Kammerl und schreibe mein Zeug. Also ich mag im Team nicht arbeiten. Ich finde, da bin ich eben auch der Meinung, dass also die mit Beethoven eingeläutete Individualismusphase, dass die ihre Berechtigung hat in unserer Zeit.
Das ist unsere Gemeinsamkeit, deswegen geht es also gut.
Ja,
ein Einblick in innere Produktionsabläufe der Familie. Gibt es noch eine Frage jetzt und hier? Bitte.
Herr Hummel, Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie haben speziell Opern komponiert oder begonnen mit dem Komponieren, weil Sie etwas verdienen wollten. Jetzt haben Sie aber schon einige Themen genannt, die Sie in der nächsten Zeit in Angriff nehmen oder zumindest schon daran arbeiten. Haben Sie dafür schon Auftraggeber oder ist das jetzt, da schwebt das herum oder bieten Sie das irgendjemanden an, einem Theater oder Musicalhaus oder Festspielhaus und sagen, also ich habe das Werk fertig, wollt Sie es haben?
Jetzt haben Sie mich kalt erwischt. Also für Nietzsche habe ich einen Auftraggeber. Für Atatürk möchte ich die Istanbuler Oper haben. Das schwelt. Da ist nämlich das große Problem, das ideologische Problem. Eine Atatürk-Oper, die hat sie sehr deftig und radikal geschrieben. Da muss ein türkischer Dichter möglichst drüber und muss uns sagen, das dürft ihr nicht machen. Und da fängt aber bei mir ein bisschen der Widerstand an. Wenn es also so ist, dass ich vieles nicht machen darf, weil es sonst gefährlich wird, dann mache ich es gar nicht. Aber andererseits glaube ich, dass Atatürk als Figur so interessant ist, gerade in diesem Zwiespalt Christentum-Islamismus und Islam, dass man das eigentlich machen muss. Weil Atatürk hat ja in der Türkei derart viel umgewälzt, hat alles verwestlicht und ist eine absolut widersprüchliche, zwiespältige Figur, die aber heute von den aufgeklärten Türken wahnsinnig verehrt wird.
Gibt es da einen Auftraggeber jetzt schon oder ist das in Gespräch?
Es gibt ein Vorgeplänkel und ein Vorgespräch, also der deutsche Botschafter Kunz in der Türkei würde es sehr gerne haben. Und es wäre natürlich schön, eine Kooperation zwischen einem deutschsprachigen Haus und Istanbul zustande zu kriegen. In zwei Sprachen, in Istanbul Türkisch und hier Deutsch. Und die Tatsache, dass es ein bisschen gefährlich ist, reizt natürlich auch meinen Zorn etwas.
Es gibt viel zu viele unmusikalische Regisseure, das muss man auch sagen.
Es ist aber typisch für unsere Zeit,
Und ich kann Ihnen da nur recht geben. Also wenn, und deshalb auch, jetzt komme ich auf die Sandra wieder, deshalb versuchen wir auch, wenn, denn die Sprache tut das Gleiche, die Sprache tut der Oper das, der Musik das Gleiche an. Darum versuchen wir die Sprache möglichst in einem lyrischen Konzept zu halten, das aus sich heraus wieder der Musik näher steht. Ich kann einfach nicht singen, reich mir mal den Zucker rüber. Das ist einfach Unsinn, das kann man nicht singen. Und wenn das bei mir vorkommt irgendwo, dann sagt er das in der Oper, sagt er, reich mir mal den Zucker rüber. Weil ich könnte es nicht hören, dass so ein Satz, mit so ein Alltagssatz mit einer Melodie versehen wird. Und da gibt es also ganz viele solche Parameter, auf die ich sehr streng achte. Aber komischerweise wird das oft nicht wahrgenommen, weil man dafür nicht sensibilisiert worden ist. Man kann ja...
Entschuldigung.
Also...
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob der Satz reich mir die Hand, mein Leben ein banaler Satz ist.
Nein. Ja, zumindest hat er nicht die Absicht, banal zu sein.
Muss man das sagen, das oder muss man sagen, Mädel Gemma?
Ja. Ja, Mädel Gemma ist natürlich ein schönes österreichisches Musik.
Meine Damen wenn Sie, und Herren, wenn Sie keine Fragen mehr haben, ja, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Weil Sie davon gesprochen haben, dass Musik zu Tränen rührt, hätte ich die Frage, welche Musik außer Ihrer eigenen würde Sie zu Tränen rühren und welche Musik hören Sie, wenn Sie nicht Franz Hummel hören?
Also, ich kann es gar nicht aufzählen, was mich alles zu Tränen rührt. Also mich rührt fast alles, mich rührt jeder langsame Beethoven-Satz zu Tränen, mich rührt fast jeder Mozart zu Tränen, mich rührt der gesamte Bach zu Tränen. Ich zeige es aber nicht, ich schluck das schon runter. Ich bin ein viel zu erfahrenes Krokodil, als dass ich das nach außen zeige. Aber allein meinetwegen der langsame Satz des 5. Klavierkonzerts von Beethoven oder der langsame Satz aus der mich rühren in erster Linie langsame Sätze zu Tränen, muss ich sagen.
Und Hummel hört er höchst selten.
Hummel interessiert mich gar nicht, weil der gefällt mir schon nach 3 Wochen nicht mehr. Und dann müssen 10 Jahre vergehen, bis ich sage, ah, das war ja nicht so schlecht, was du da komponiert hast. Geht's dir auch so? Genauso, gell? Also ein typisches Komponistenphänomen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht allein.
Man schreibt halt ein paar langsame Sätze für euch.
Ich schreibe ständig langsame Sätze.
Den Heimbedarf.
Und mein schönster langsamer Satz, den haben sie aber jetzt übertüncht. Der war im Internat, als ich im Gymnasium war, im Internat auf dem Klo. Mit 13 habe ich meinen schönsten langsamen Satz an die Klowand geschrieben. Und dann haben sie ihn tatsächlich 10 Jahre nicht übertüncht. Hat mich sehr geehrt. Aber dann musste das Klo entweder renoviert werden oder sowas.
Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen Schlusspunkt einmal.
Franz und Sandra,
die Gefahr besteht. Sandra und Franz Hummel gehen nicht gleich weg. Sie bleiben sowieso noch auf ein Gläschen vielleicht hier. Also wenn noch Fragen sind, würde ich die dann an die Bar verlegen oder auch natürlich hier. Jedenfalls für jetzt mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Zuhören, was so ein Komponist alles macht und was eine Librettistin alles erleiden muss. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.